Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Hallo, grüß euch. Ganz egal wo, ich hoffe, es geht euch gut.
Auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Und wenn ihr uns gerade bei RTL Plus hört, dann gehört ihr ganz sicherlich zu denen, die es gar nicht abwarten können.
Genau.
Denn bei RTL Plus läuft unsere aktuelle Folge immer eine Woche vorher als auf allen anderen Plattformen. Aber die legen dann eine Woche später nach. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Folge von Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen.
Das klingt so ein bisschen so, als würdest du dich an dieser Stelle ausklinken. Bleibst aber schon noch bei mir, ja?
Werde da sein.
Aber du hast ein schönes Stichwort reingeschmissen, wenn Ärzte Fehler machen. Passt auf, nämlich jetzt was ganz Verrücktes. Genau so heißt ganz zufällig auch ein fantastisches Buch, das in wenigen Wochen rauskommt. Man könnte meinen, wir hätten da irgendwie die Finger im Spiel. Und genau so ist das auch. Irgendwer hat nämlich gemeint, Peter, wenn wir quatschen können, dann könnten wir auch schreiben. Also zu 50% passt das bei uns beiden. Du hast allerdings eine Sekretärin.
Ja, man muss zumindest jemanden kennen, der schreiben kann.
Ja, ja, mit mir hast du da ja schon mal die Hälfte gefunden.
Ja, mit meiner Sekretärin die zweite Person.
Nein, du kannst dich ruhig nach vorne stellen. Also Peter war wirklich ganz, ganz fleißig beim Schreiben. Und in diesem Buch, da haben wir 30 Fälle von Behandlungsfehlern für euch. Die sind teils aus dem Podcast hier, aber es sind auch viele ganz neue Fälle dabei, die ihr wirklich nur da lesen könnt. Wann kommt das jetzt nochmal raus?
Am 15. April, also etwas fürs Osterkörbchen würdest du es formulieren.
Ja, stimmt, eine Woche später haben wir Ostern.
Genau.
Sehr schön.
Und wenn ihr schlau seid, bestellt ihr es am besten jetzt schon auf allen gängigen Plattformen wie Amazon, Thalia, Sack und was es da alles gibt, ist unser Buch schon vorzubestellen.
Da nur schlau auf unseren Podcast hören, bin ich da sehr zuversichtlich. So, jetzt haben wir genug Werbung gemacht, sonst rutscht hier im schlimmsten Fall Peter noch auf einer Schleimspur aus und dann hast du wieder Oberschenkelhals. Achso, im Moment hast du gerade nur Nase putzen. Wird es gehen?
Ja, ich bin im Einsatz.
Alles klar.
Ich habe noch eine Kleinigkeit für euch.
Ja.
Wir hatten ja letzte Woche schon einmal einen kleinen Teaser auf unser Buch und prompt kam da auch eine Mail von Estelle aus Osnabrück und sie fragt, warum wir das Buch nicht Tatort Krankenhaus nennen, wie den Podcast, sondern wenn Ärzte Fehler machen. Das ist ganz leicht und auch ehrlich zu beantworten. Es gibt schon ein Buch mit dem Titel Tatort Krankenhaus.
Genau, es gibt sogar mehrere Bücher, die sind aber wirklich ganz anders als unseres. Und wir dachten, bevor es da zu Verwechslung, Irritation kommt, dann nehmen wir unseren Begleitnamen als Titel und damit sind wir auch fein. So, und bevor wir zu unserem heutigen Fall kommen mit dem Titel Der verpasste Schlaganfall, bei dem ich glaube, dass das Thema viele von euch interessieren könnte. Jeder weiß ja, wie wichtig es ist, einen Schlaganfall sehr früh zu erkennen und zu behandeln, haben wir natürlich wieder eine Hörermail von euch. Wir dachten mal, wir streuen die so gelegentlich ein, aber ich finde, das ist so eine richtig schöne kleine Tradition geworden. Vorneweg.
Genau, und die heutige Hörermail hat uns Birte geschickt und die schreibt:
Hallo ihr beiden. Seit circa einem halben Jahr höre ich meistens in meinem Auto euren Podcast. Ich arbeite als medizinische Fachangestellte in einem ambulanten Pflegedienst. Das Thema Dekubitus, also Druckgeschwür oder Wundliegen kennt ihr, ne? Hat mich gleich angezogen, schreibt sie in Anführungsstrichen. Wir bekommen sehr oft Patienten in die Häuslichkeit zurück, die sich im Krankenhaus wundgelegen haben. Diesen Fehler unterstelle ich nicht den Pflegern dort, sondern unserer Regierung, die durch immer mehr Kostenersparnisse Pflegepersonal abzieht und immer mehr Patienten auf eine Krankenschwester oder Pfleger abwälzt. Hier muss unbedingt ein Umdenken erfolgen.
Ja, es ist, denke ich, ganz offensichtlich, dass viele Fehler daher herrühren, dass Personalmangel besteht. Das
die
kann man einfach nicht sagen.
Nicht
also die Dekubitus-Prophylaxe setzt einiges an Einsatz in der Arbeitszeit auch voraus. Man muss Patienten vielleicht wenden, vielleicht nicht nur jede Stunde, sondern jede halbe Stunde, vielleicht manchmal jede Viertelstunde, je nachdem, wie betroffen die sind. Und das erfordert Manpower und das ist nicht immer vorhanden. Und da kommen natürlich Fehler zustande, die bei ausreichend Personal in diesem Bereich nicht entstehen würden. Und das setzt wiederum voraus, dass ausreichend Gelder zur Verfügung gestellt werden, dass diejenigen, die in diesem Bereich, in diesem so wichtigen, systemrelevanten Bereich, würde man in der Politik sagen, arbeiten, auch ordnungsgemäß vergütet werden.
Tja, wir sind frisch nach einer Bundestagswahl. Wer weiß, was sich in der Beziehung noch verbessern kann. Birte jagt uns aber auch noch eine Frage hinterher. Da schreibt sie, oft wird in euren Fällen den Patienten ein Schmerzensgeld zugesprochen. Ich habe mittlerweile auch verstanden, dass das weniger ist, wenn der Patient nicht lange leiden musste und den Eingriff vielleicht nicht überlebt hat. Warum aber hört man immer, dass in den USA Millionen gezahlt werden bei Behandlungsfehlern und hier in Deutschland bewegen wir uns oft unter 100.000 Euro? Wo liegt da der Unterschied, fragt Birte. Danke erstmal, Birte, für deine Mail. Die Frage hast du auch schon einmal und ich glaube auch schon mehrfach so angedeutet beantwortet. Aber ehrlich gesagt, ich stehe da so ein bisschen auf der Seite bei Birte. Also ich könnte es jetzt auch wieder nicht erklären. Mach doch nochmal für Kinderpodcast. Onkel Peter erklärt das jetzt nochmal.
Ja, ich versuche mal jetzt das Niveau der Sendung mit der Maus zu erreichen. Also das Schmerzensgeld ist in den USA und in Deutschland unterschiedlich ausgestaltet. Und zwar gibt es in den USA noch einen quasi Strafschadensersatz. Punitive Damage nennt sich das. Und das gibt es nicht bei uns, dieses Institut. Und die Schmerzensgelder als solche sind bei uns eher sogar höher als in den USA. Aber diese gigantischen Summen kommen aufgrund dieses Punitive Damage. Und das ist der große Unterschied. Das kennen wir in unserem Recht nicht. Und darum scheinen hier immer die Schmerzensgeldansprüche deutlich geringer zu sein, was aber tatsächlich nicht der Fall ist, wenn man diesen Strafschadensersatz rausrechnet.
Findest du das gut oder schlecht, dass es das bei uns nicht gibt?
Also ich muss sagen, ich finde das gut, dass es das nicht gibt, weil das reglementiert dann noch viel mehr. Das macht es nicht einfach. Es verdienen ein, zwei Leute damit viel Geld, so die Ersten, die dann die Prozesse führen. Und alle anderen, da kommt ja selten was nach. Dann gibt es ja diese Hinweispflichten und wir haben ja schon genug davon. Und ich würde
also
nicht
wenn
noch
wir keine Bürokratie und Feinheit im Detail haben in Deutschland, genau, dann weiß ich es auch nicht.
Also ich weiß nicht, ob man da hinkommen muss, das alles so nochmal einzugrenzen. Also da kann man unterschiedlicher Auffassung sein. Die meisten Länder, auch die meisten europäischen Länder, haben diesen Strafschadensersatz nicht. Die kommen mit dem gewöhnlichen Schmerzensgeld aus. Da kann man natürlich appellieren und da wäre ich auch ein Verfechter, dass das insgesamt, je nachdem, was für Verletzungen, Erkrankungen vorliegen, durchaus mal höher ausfallen kann. Ich appelliere immer für die psychischen Erkrankungen, dass die nicht ausreichend mit Schmerzensgeld versehen werden von unserer Rechtsprechung. Da ist sicherlich noch einiges zu tun. Und auch in anderen Bereichen, wenn wirklich gravierende Einschränkungen sind, wenn man ein Bein verliert, einen Arm verliert, da halte ich unsere Schmerzensgeld Geldrechtsprechung für doch noch zu gering. Da muss ich noch einiges tun im Sinne der Patienten.
Birte, ich hoffe, das ist dir Antwort genug.
Wenn ich jetzt nochmal die Kurve zum Buch bekommen darf, ohne dass mir das übel genommen wird, da gibt es ein Kapitel, das sich auch mit diesem McDonald's-Fall auseinandersetzt und da wird das nochmal genauer erklärt, was sich dahinter verbirgt und warum das nur scheinbar unterschiedlich ist.
Alles klar, Birte, dann machen wir es so. Vergiss alles, was du in den letzten Minuten hier im Podcast gehört hast. Bestell einfach das Buch, wenn Ärzte Fehler machen. Da steht's drin. So, jetzt aber einatmen und abtauchen in einen neuen Fall, Tatort Krankenhaus. Und dafür dürfen wir ein Stück weit in das Leben von Jens eintauchen. Jens ist 55 Jahre alt, arbeitet in der Buchhaltung eines Küchenbauers und ist seit 30 Jahren mit seiner Jugendliebe Martina verheiratet. Die beiden sind kinderlos, haben stattdessen immer Hunde gehabt und sind mit den Tieren oft auf Reisen unterwegs, am liebsten in Dänemark und Holland. An einem Freitag, es ist früher Abend, kommt Jens von einem normalen Arbeitstag nach Hause. Das Wetter ist schön, es ist Sommer und noch in der Haustür fängt ihn seine Frau Martina ab und hängt ihm lächelnd eine Schürze vor die Nase. Schatz, der Grill wartet auf dich. Jens macht sich gleich ans Werk, das Paar genießt den lauen Abend mit ihren zwei Hunden im Garten. Als die Flasche Wein leer ist, gehen beide müde ins Bett. Am nächsten Morgen dreht Martina die erste Runde mit den Hunden. Eigentlich übernimmt Jens das sonst, aber er fühlt sich nicht so wohl. Er ist auch noch sehr müde und schiebt das ein Stück weit auf den Wein vom Abend. Als Martina zurückkommt, es ist mittlerweile 10 Uhr, klagt Jens über Schmerzen und Taubheitsgefühle im linken Arm und in der linken Hand. Er kann die Hand auch nur schlecht bewegen. Martina macht sich direkt Sorgen und besteht darauf, Jens zum Notarzt zu fahren. Dort wird er untersucht und er schildert seine Symptome, die sich mittlerweile auch auf das linke Bein ausgeweitet haben. Auch das kann er nur noch unter größter Anstrengung bewegen. Jens erwähnt auch, dass ihm unwohl sei und er ein Kribbeln im Kopf spüre. O-Ton wie Ameisen im Kopf. Diese neurologischen Ausfallerscheinungen beunruhigen den Notarzt und er schickt Jens ins Krankenhaus. Mit einem Notfallschein und einer Verordnung von Krankenhausbehandlung in der Hand stellt sich Jens in der Klinik vor. Dort testet eine Ärztin seine Reflexe, hört sein Herz ab und führt noch weitere typische Untersuchungen durch. An dieser Stelle erwähnen Martina und Jens in den Unterlagen, dass die Ärztin seinen Ausfallerscheinungen im Arm und Bein kaum Beachtung schenkt. Und Peter, die beiden schildern den Ärzten ja noch ganz viel mehr Gesundheitsdetails von Jens.
Ja, das ist richtig. Also die sogenannte Anamnese, die ist sehr, sehr wichtig für den behandelnden Arzt, damit er dann die richtigen Maßnahmen und Therapien ergreifen kann. Und Jens erzählt, dass er vor einigen Jahren einen Sportunfall hatte und seitdem ein Problem an der linken Hand. Sie musste nämlich damals auch operiert werden. Außerdem hatte er vor einigen Monaten eine sogenannte Mehrstufenthrombose im linken Bein und zusätzlich dadurch auch bedingt oder in der Folge eine Lungenembolie. Seitdem muss er Blutverdünner einnehmen, um eine weitere Thrombose und auch eine weitere Embolie, die auch zum Tode führen kann, sehr häufig führen Lungenembolien zum Tode, zu verhindern.
Und in dem Gespräch mit der Ärztin berichtet Jens auch noch von einem Vorfall, der noch gar nicht lange her ist, am vergangenen Wochenende, als er und seine Frau einem körperlich eingeschränkten Freund geholfen haben, eine Waschmaschine zu transportieren. Also mit der Sackkarre in den Kofferraum, aus dem Kofferraum wieder auf die Sackkarre, also sehr mühsam, sehr anstrengend. Klingt für mich erstmal gut, diese Anamnese der Ärztin, die klopft ja wirklich alles ab, was mit den Bein- und Armschmerzen von Jens zu tun haben könnte. Erstmal gut.
Könnte man meinen, aber die Alarmglocken müssen immer angehen, wenn es sich um neurologische Ausfallerscheinungen
also
handelt.
Also seine Ameisen im Kopf jetzt
genau,
zum Beispiel.
Es muss nicht immer direkt zu Lähmungen kommen. Es beginnt ja häufig mit so einem kleinen Kribbeln und das kann schon darauf hindeuten, dass sich da entsprechend neurologische Schäden bilden werden. Und das muss man sehr sorgsam und wirklich gewissenhaft in Angriff nehmen.
Was den Fall von Jens angeht, scheint die Ärztin hier aber auf dem Holzweg zu sein. Sie glaubt, dass die Schmerzen in Jens' linker Hand, also vom Arm spricht sie gar nicht, vom Heben der schweren Waschmaschine stammen müssten. Sie diagnostiziert anhand einer Schwellung am Handgelenk, einer leichten Rötung oder auch Druckschmerz eine Handgelenksdistorsion, also ein verrenktes Handgelenk, was normalerweise innerhalb von 6 Wochen komplett ausheilt. Die Ärztin verschreibt Jens Schmerzmittel, Ibuprofen 600, und überweist ihn in ein anderes Krankenhaus, wo er sich doch bitte in der unfallchirurgischen Abteilung vorstellen soll. Damit ist die Behandlung von dieser Ärztin beendet. Ja, und wir wissen, das geht nicht gut aus. Am nächsten Tag kommt Jens in die nächste Klinik und Peter, da liegt uns der Arztbericht vor. Was steht da geschrieben?
Lass mich ganz kurz vorher noch einen kleinen Exkurs machen, weil da kommt mir gerade was in den Kopf, wo ich gelesen habe
oder von raus.
Dir gehört habe, Ibuprofen 600. Mhm. Weil die Frage wird mir häufiger gestellt und ich habe mal eine Apothekerin bei uns im Ort danach gefragt. Ist es denn gleichzusetzen, wenn man 2 Ibo 400 nimmt, wie einmal Ibo 800? Oder beziehungsweise man bricht einmal Ibo 400 durch und hat dann eine 400er und quasi eine halbe 400er. Ist das gleich einer Ibuprofen 600? Und dann sagte mir die Apothekerin, nein, das ist ein Irrglaube. Und zwar ist es nicht bei allen Medikamenten, das gilt jetzt nicht nur für Ibuprofen, sondern auch für andere Medikamente, wenn man die teilen muss, ist es nicht immer so, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich gebe das mal so ungeprüft weiter, aber ich glaube ihr das schon, dass die Wirkstoffe in einer Tablette nicht immer gleich auf die jeweiligen Hälften verteilt sind. Mhm. Das gibt's auch für Blutdrucksenker beispielsweise. Manche nehmen Candesatan oder andere Sachen, müssen eine halbe Tablette nehmen. Und das ist nicht gleich in die Hälften verteilt. Darum ist es nicht immer so, dass 400 plus eine halbe 400er 600 ist.
Tada.
Das gilt auch für andere. Also da muss man immer genau schauen. Das war mir auch neu und das gebe ich mal so weiter zum drüber nachdenken, vielleicht mal selbst beim Apotheker des Vertrauens nachzufragen, ob dem wirklich
das
so ist, finde ich ein ganz spannendes Thema, weil manchmal kommt das wirklich auf Mikrodosierungen an und dann kann schon sein, dass der Wirkstoff vielleicht, ich übertreibe es mal ein bisschen, nur auf der einen Seite der Tablette ist und nicht auf der anderen und man nimmt vielleicht gar nichts nichts ein von dem, was man einnehmen sollte. Also
ja, deswegen gibt es ja diese viele Medikamente halt in vielen verschiedenen Dosierungsgrößen.
Genau, aber wir wollen zurückkommen zum Arztbericht von Jens. Und in dem wird ganz korrekt ausgeführt, dass Jens seit dem Vortag über Taubheitsgefühle im Bereich des linken Handgelenks klagt. Und auch in diesem Krankenhaus schildern Martina und Jens nochmal sämtliche Beschwerden und Vorgeschichten, wie sie es schon vorher gemacht haben. Aber auch jetzt werden keine Untersuchungen vorgenommen, die Jens neurologische Ausfallerscheinungen hätten klären können. Hier heißt die Diagnose Sehnenscheidenentzündung.
Jens, werden jetzt wieder Ibuprofen-Tabletten in die Hand gedrückt. Er wird entlassen und soll sich von seinem Hausarzt krankschreiben lassen. Genau das macht dieser auch am selben Tag noch. Jens bekommt einen gelben Schein für 8 Tage. In dieser Woche verschlechtert sich sein Zustand. Er wird von Tag zu Tag ruhiger. Martina bemerkt, dass ihrem Mann Sprechen und Konzentrieren immer schwerer fällt. Er klagt weiter über Schmerzen und Ausfallerscheinungen links in Arm und Bein. Und auch das Gefühl, was er als Ameisen im Kopf beschreibt, das bleibt. Am letzten Tag seiner Krankschreibung sucht Jens erneut seinen Hausarzt auf. Dieser stellt jetzt den dringenden Verdacht auf einen Schlaganfall fest. Er ruft den Notarztwagen, in dem wird Jens in das Krankenhaus gebracht, in dem er ganz zu Beginn schon war. Dort wird diesmal ein MRT gemacht und die Untersuchung bestätigt den Verdacht, Jens hat einen Schlaganfall. Er wird jetzt medikamentös behandelt. 2 Tage später verschlechtert sich sein Zustand aber zusehends. Und darauf weist Martina die Pflegekräfte auch hin. Am nächsten Tag werden dann nochmal ein MRT und CT gemacht, zusätzlich ein EEG. Und die Ergebnisse sind niederschmetternd. Die Schlaganfallsituation hat sich noch einmal verschlechtert, beziehungsweise bei Jens ist es zu einem weiteren Schlaganfall gekommen. Und man stellt eine verstopfte Hauptschlagader im Hirn fest. Die Ärzte behandeln ihn weiter mit entsprechenden Medikamenten und entlassen Jens nach etwa einer Woche aus der stationären Behandlung in eine anschließende Reha-Maßnahme. Er hat jetzt Pflegegrad 2, muss zur Physio- und Ergotherapie. Seine Frau hilft ihm beim Anziehen, Waschen, Essen und Trinken. Das alles fällt ihm schwer, weil durch den weiteren Schlaganfall eine Gesichtshälfte schlaff herunterhängt und weil er Messer und Gabel nicht gut halten kann. Aber Jens ist sehr tapfer. Es geht ihm auch erstmal ein bisschen besser, bis der nächste Schlaganfall kommt. Wieder in der Klinik fragen sich die Ärzte, warum Jens so anfällig für Schlaganfälle ist. Und Peter, Sie werden noch fündig.
Ja, aber noch nicht in diesem Krankenhaus. Erst später in einer universitären Klinik kommt man dem Ganzen auf die Spur. Dort findet man heraus, dass Jens ein kleines Loch im Herzen hat und die verstopfte Hauptschlagader im Hirn soll für die wiederkehrenden Schlaganfälle verantwortlich sein. Und das ist leider inoperabel. Außerdem findet man heraus, dass Jens einen vererblichen Gendefekt hat, der das Risiko erhöht, Schlaganfälle zu erleiden.
Ja, und von da an wird Jens als Risikopatient eingestuft und regelmäßig überwacht. Und er geht wirklich noch einen sehr, sehr steinigen Weg. Jens ist oft verwirrt. Er redet dann ganz unverständliches Zeug, beschreibt es Martina so. Er bekommt auch immer schlimmere Depressionen. Und kommt schließlich mit einer schweren Psychose in die Psychiatrie. Und zum Glück nach der Behandlung wieder nach Hause. Aber das ist jetzt längst nicht mehr der Jens, den Martina mal geheiratet hat. Er bleibt körperlich eingeschränkt, leidet weiter an starken Depressionen. Gearbeitet hat er seit dem ersten Schlaganfall natürlich auch nicht mehr. Aber Jens hat noch die Kraft, sich juristische Hilfe zu holen.
Ja, in dem Fall kann ich mich noch recht gut erinnern. Das liegt aber mehr daran, wie er sich dann später entwickelt hat und wie der Verlauf war. Weil, ich will jetzt gar nicht so auf die medizinischen Fehler, die hier gemacht worden sind, eingehen, sondern eher auf den Verlauf, weil der so ein Stück weit Mut machen kann, nicht zu früh aufzugeben. Also es war hier so, dass wir vor dem Landgericht klagen mussten. Diese Klage hat Jens noch eingereicht und da wurde auch wieder ein Gutachten erstellt. Da gab es viele verschiedene Fragestellungen. Und im Anschluss daran wurde der Gutachter im Rahmen eines Gerichtstermins auch persönlich angehört. Also es ist der Regelfall, dass man das einmal gehört hat. Es wird immer ein schriftliches Gutachten erstellt und dann kann entweder das Gericht oder beide Parteien anregen, dass der Gutachter auch gehört wird. Wir machen das in 99% der Fälle so, dass wir beantragen, den Gutachter zu hören. Wir stellen dann nochmal im Vorfeld schriftlich einige Fragen. Aber meistens ist es so, dass wir den Gutachter dann wirklich auch kommen lassen. Und hier war es so, dass er in seinem schriftlichen Gutachten an sich für uns, so unsere Sichtweise und Wahrnehmung, einen eindeutigen Befunderhebungsfehler dargelegt hat, weil hier gab es die Besonderheit, dass die Ärztin, die auch mit in Anspruch genommen worden ist, nichts dokumentiert hatte. Sie hatte erst im Nachhinein ein Gedächtnisprotokoll erstellt, an die Behandlung erinnernd. Das war natürlich sehr, sehr dürftig. Sie sagte dann im Termin, dass sie sich noch gut daran erinnern könne, weil das war so einer ihrer letzten Dienste, bevor sie in die Mutterschaft gegangen ist. Und darum hätte sie noch eine recht gute Erinnerung an den Fall, der dann auch schon Jahre zurücklag. Aber die Glaubhaftigkeit ihrer Aussage will ich mal in Frage stellen. Aber auf jeden Fall war es dann so, dass der Gutachter im Termin von seinem schriftlichen Gutachten abgewichen ist und dann den Fehler, den er so im stillen Kämmerlein da einmal niedergeschrieben hatte, nicht mehr unbedingt erinnern wollte oder bestätigen wollte. Und das Landgericht hat daher die Klage abgewiesen. Wir konnten da auch nicht drankommen. Wir haben versucht, ihn vorzuhalten, was alles war, dass den Sensibilitätsstörungen nicht nachgegangen worden ist, dass da doch die Alarmglocken läuten müssen und es nicht plausibel war, das alles auf eine vormalige Verletzung zurückzuführen, dass da einfach mehr hätte gemacht werden müssen. Also, dass ein Befunderhebungsfehler vorgelegen hat. Hat alles nicht verfangen, hat auch das Gericht nicht überzeugt. Wir haben den Prozess in erster Instanz verloren.
Das klingt schon nach zweiter Instanz.
Das klingt nach zweiter Instanz, die aber Jens selbst nicht mehr in Angriff nehmen konnte, weil er leider zwischen erster und zweiter Instanz verstorben ist.
Ja, also das ist wirklich eine ganz tragische Wendung, die die ganze Geschichte mit Jens noch genommen hat. Er hat im Prinzip ja den Freitod gewählt. Er hatte seinen kompletten Lebenswillen verloren und er hat dann zum Schluss einfach seine lebenswichtigen Medikamente eigenmächtig abgesetzt und ist dann tatsächlich im Alter von 57 Jahren verstorben.
Ja, sehr tragisch, aber es war so, wir wissen ja alle, dass in einem solchen Fall die Erben oder in dem Fall die Erbin, nämlich seine Ehefrau, den Prozess weiterführen können. Das hat sie auch getan. Sie hat also die zweite Instanz begonnen und dann auch letztendlich durchgeführt. Und in der zweiten Instanz konnten wir die Richter davon überzeugen, dass es doch einen Befunderhebungsfehler gegeben haben muss und dass der Gutachter, auf den haben wir uns so ein bisschen eingeschossen mit unserer Begründung, das einfach falsch beurteilt hat im Rahmen der mündlichen Verhandlung. Und das Gericht hat das eigentlich taktisch ganz klug gemacht, hat ihn dann nicht bloßgestellt, den Gutachter. Man muss dann immer versuchen, wenn man ein kluges Gericht ist und die meisten Oberlandesgerichte sind kluge Gerichte, ihm irgendwie eine Brücke zu bauen, über die er gehen kann, dass er vielleicht doch zu einem Fehler kommt, ohne dass er sein, ich sag's mal ein bisschen platt, Gesicht verliert. Diese Brücke haben sie ihm dadurch gebaut, dass sie ihm gesagt haben, ja, im Rahmen der mündlichen Verhandlung gab es ja noch diese und diese Erkenntnisse. Und wenn Sie das nochmal mit einbeziehen, kommen Sie dann vielleicht doch wieder dahin zurück, dass ein Fehler vorgelegen hat. Und dem war so. Also den Wink mit dem Zaunpfahl hat er verstanden. Er ist über die Brücke mit dem roten Teppich gegangen und wir kamen dann doch zu einem Fehler. Und das Gericht hat entsprechend dann auch geurteilt und es sind der Witwe von Jens 80.000 Euro zugesprochen worden, die Beerdigungskosten und weitere materielle, nennen die sich, Schadensersatzansprüche sind zugesprochen worden. Und es wurde festgestellt, dass auch künftige Schäden, beispielsweise gab es noch einen Unterhaltsschaden, auszugleichen sind von der Schädigerseite. Das zeigt doch mal in aller Deutlichkeit, dass nicht unbedingt, wenn man die erste Instanz verloren hat, Schluss sein muss, dass mit anderen Augen, sprich anderen Richteraugen auch, man vielleicht doch noch dazu kommen kann, dass man obsiegt in zweiter Instanz. Und das war ein langer Kampf und wir haben es aber im Endeffekt dann hinbekommen, haben das Gericht auf die richtige Fährte gebracht und bin ich ganz froh, dass das noch so positiv ausgegangen ist. Vielleicht einmal zu dem Sachverständigen. Man kann Sachverständige selbst in Anspruch nehmen, wenn sie ein Gutachten grob fahrlässig oder vorsätzlich falsch erstellen. Da gibt es eine Vorschrift, ich weiß nicht, ob wir die schon mal angesprochen haben, ich meine mich dunkel zu erinnern, ja, § 839a BGB. Aber das ist eine Vorschrift, die ganz, ganz selten zur Anwendung kommt. Man kann also den Sachverständigen kaum packen und ihm nachweisen, du hast hier grob fahrlässig oder vorsätzlich ein Gutachten falsch erstellt.
Alles klar.
Dann haftet man als Sachverständiger auch selbst. Und in meiner Praxis ist das nicht ein einziges Mal bisher vorgekommen, dass wir den erfolgreich in Anspruch nehmen konnten. Und darum ist mir der Weg immer viel lieber, dass im Sachverständigen, wenn der etwas falsch beurteilt hat, diese Brücke gebaut wird, dass er gesichtswahrend doch zum richtigen Ergebnis kommt. Das ist eigentlich der smartere, elegantere Weg. Mhm. Und man hat dann unterm Strich wesentlich mehr davon im Sinne des Mandanten.
Tja, nur leider hat in diesem Fall der Mandant, nämlich Jens, nichts mehr von dem, was ihr vor Gericht für ihn erstritten habt. Peter, trotzdem danke, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast. Euch danke fürs Einschalten und ihr hört uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
Und auch von meiner Seite aus, tschüssi.
Tschüssi.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.